Oh, da sind wir. BVB-Podcast der Ruhrnachrichten, fast Ausgabe 400. Ein bisschen was dauert's noch und dann feiern wir das nächste große Jubiläum. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe mit Jürgen Kors
und Sascha Staat.
Ja, wir freuen uns, weil heute können wir mal über richtig tollen Fußball sprechen. Die deutsche Nationalmannschaft hat in Dortmund gespielt. Ach nee, Moment. Wobei, jetzt gestern war gar nicht so schlecht.
Also hätte mir vor der Saison jemand gesagt, das erste richtig gute Fußballspiel, das ich im Stadion sehe, ist das der Nationalmannschaft, dann hätte ich gesagt, ach komm, erzähl nicht. Aber es war, ein unterhaltsamer Fußballabend.
Ja.
Absolut.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Mit einem Trio auf der Bank.
Ja.
Ja. Wie viel Rudi Völlers gibt's eigentlich?
Ein.
Natürlich.
Ein.
Genau.
Ja, die Leute hatten Spaß. Also und
den Eindruck hatte ich auch.
Das geht tatsächlich ja doch dann manchmal erstaunlich schnell. Man denkt sich, ja, aber diese Nationalmannschaft ist einfach verloren. Komm, meldet sie ab. Und dann spielst du gegen Frankreich, schießt ein frühes Tor, die Mannschaft hängt sich rein und so schnell kann man dann die Stimmung auch drehen. Thomas Müller hat es nach dem Spiel ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, wir brauchen im Zweifel nicht die 14. Autogrammstunde und auch nicht noch einen Tag der offenen Tür. Wir müssen gewinnen, dann freuen sich die Leute und alles ist gut.
Weißt du, was ich besonders interessant fand? Die Huperei auf der B1 vor dem Spiel. Das ist bei BVB-Spielen nicht so. Da wissen alle, es ist scheiß viel Verkehr. Aber die ganzen Leute, die zur Nationalmannschaft wollten, die hatten anscheinend so eine Ungeduld und haben sich dann gewundert, dass viel los ist.
Ja, man merkt das immer, wenn ein anderes Publikum anreist, ist dann schwierig. Bei Champions League Spielen in der Woche ist es dann manchmal auch schwierig vom Zeitpunkt her, keine Frage. Als dann gestern, ich glaube um 7:40 noch ein Tweet der Polizei kam mit dem Hinweis darauf, dass Leute, die jetzt noch nicht da sind, bitte in der Innenstadt die Parkhäuser nutzen, um zum Spiel zu kommen, haben wir dann noch gefragt, Heiligsblechle, also bis zur Euro-Reife ist das Parksystem, glaube ich, noch ausbaufähig.
Ich glaube, also wer bei der EM, wo man ja wochenlang vorher weiß, wann das Spiel stattfindet, nicht da irgendwie einen halben Tag Urlaub nimmt oder weiß der Geier was gleichzeitig, dem kann ja auch nicht helfen.
Ja, auf jeden Fall, es waren dann viele Leute im Stadion, gut 60.000, die nicht ganz ausverkauft, aber die da waren, hatten durchaus gute Unterhaltung auf dem Rasen, gute Unterhaltung auf den Rängen und da habe ich in den letzten Jahren schon deutlich schlimmere Abende verbracht mit der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Hast du die Doku gesehen? Alles oder nichts?
All or nothing, ja.
Ich habe sie mir auch einverleibt sozusagen.
Ach Gottchen.
Ja, hab gedacht, komm, wenn wir jetzt hier über die Nationalmannschaft sprechen, bevor wir zum Vorgeplänkel kommen. Ach so, wir wollten natürlich noch erzählen, was wir euch anzubieten haben heute in der Sendung. Wir sprechen natürlich viel über Borussia Dortmund. Nicht, dass ihr ja denkt, ihr seid im falschen Film beziehungsweise in der falschen Doku oder im falschen Podcast oder Podcast oder was auch immer. Nein, seid ihr natürlich nicht. Wir sprechen darüber, was besser werden muss. Von Seiten des Trainers, aber auch von Seiten der Spieler. Ist ja eine kleine Parallele zum DFB.
Ja.
Ohne Trainerwechsel allerdings, hoffen wir mal schwer. Und wir blicken natürlich auch ein bisschen voraus auf beispielsweise das Spiel gegen den SC Freiburg. Dann beginnt kommende Woche auch schon die Champions League.
Juhu.
Ah. Oh ja, mit einem schweren Auswärtsspiel in Paris. Und was haben wir noch im Angebot? Bisschen DFB natürlich logischerweise und Hörerfragen haben wir auch noch.
Müssen gucken, wie die Nationalspieler zurückkommen. Was
ja, wenn sie
denn
zurückkommen.
Hat. Genau, wenn sie denn auf zwei Beinen gesund und munter
zurückkommen.
Dies und das, das hat sich ja ein bisschen was getan, ne?
Ja, kommen wir erst zur Doku, bevor wir dann zum Vorgeplänkel kommen.
Okay, ich dachte, das ist das Vorgeplänkel.
Ja, mehr oder weniger. Es gab ja ein paar Leute, die hatten noch Ideen, was wir dann so besprechen können.
Da überspringen wir.
Also, die Doku fand ich erstmal sehr hochwertig gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also, das war Hochglanz pur. Ein paar Sachen haben mich irritiert, schockiert. Ein paar hatte ich genauso erwartet. Ich war zum Beispiel, sehr verwundert, dass man Hansi Flick anscheinend erklären muss, wie man sich auf eine PK vorbereitet, als wäre der irgendwie komplett strunzdumm. Das ist ja nun mal nicht so. Also der weiß ja schon, wie er sich ausdrücken kann und muss. Und dementsprechend war ich dann doch überrascht, als er da durch die Wüste fuhr zu der PK. Ich fand auch sehr interessant, dass er dann hinterher gesagt hat, er hätte das Bedürfnis der Journalisten falsch eingeordnet und sie hätten sich ja beim ersten Mal aus sportlichen Gründen dafür entschieden, einen Spieler nicht 3 Stunden ins Auto zu setzen, was ich übrigens durchaus nachvollziehen kann, dass die sagen, der Spieler fährt nicht 3 Stunden durch die Wüste für eine PK, die eine Viertelstunde dauert.
Ja, aber wie blöd ist das denn dann, also wenn du da anfängst, wie blöd ist denn das geplant, sein Camp da irgendwo tief in der Wüste irgendwie aufzuschlagen und nicht da, wo alle sind in der Hauptstadt, wo sowieso klar ist, da werden Spiele stattfinden in der Regel. Und
wer ist dafür verantwortlich?
damals noch Herr Oliver Bierhoff.
Natürlich.
Also das Camp war schon mal falsch gewählt, klar. Und dann muss der BVB, jetzt sind wir schon so weit.
Oh,
der Gottes DFB will. Natürlich auch einen Spieler zur PK stellen. Und ach, das ist ja ein von vielen, vielen organisatorischen Schwierigkeiten, die es da gab. Das ist ja nur ein Aspekt. Also ich glaube, die Doku zeigt ein ziemlich verheerendes Bild von Flick und seiner Arbeit mit der Nationalmannschaft. Auch ein schlechtes Bild der Nationalspieler, das muss man auch deutlich so sagen, auch von Oliver Bierhoff. Und wenn man das dann weiterspinnt, muss man eigentlich auch sagen, es wirft kein gutes Licht auf die, die da weit weniger im Bild sind, nämlich die Führungsriege des Deutschen Fußballbundes. Denn wie Flick nach dieser WM und nach dem, was wir jetzt so an Einblicken bekommen, noch weitermachen durfte nach Katar, das erschließt sich mir wirklich überhaupt nicht.
Ich möchte gar nicht irgendwie Flick groß verteidigen. Um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Er hat, glaube ich, keinen guten Job gemacht während seiner Zeit bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, dass das, was er machen wollte, hätte funktionieren können, wenn die Spieler mit dabei gewesen wären, sozusagen. Also wenn sie gesagt hätten, wir lassen uns auf das ein, was der Trainer möchte. Aber was ich sehr eklatant war die Nummer mit den Führungsspielern. Also die Reden haben zum Beispiel gehalten vor den Spielen Niklas Füllkrug und Kevin Trapp.
Ja.
Die fand ich übrigens gut.
Fülle hat das sehr, sehr gut gemacht. Also
ja.
Das war einer der wenigen Momente, wo man denkt so, wow, ja, geil. Das ja. ist jetzt knallt's gleich da auf dem Acker.
Trapp auch, fand ich auch absolut in Ordnung. Mhm. Thomas Müller hat mir sehr imponiert.
Mhm.
Ich finde, er redet manchmal wirklich ein bisschen zu viel, aber gut, er wird natürlich auch oft gefragt. Aber wie der noch brennt nach 80 Jahren Nationalmannschaft, das finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist auch der Grund.
Heute wird er 34 übrigens.
Ja. Ah, okay, ja.
Mit 80 Jahren Nationalmannschaft.
Warum er als Spieler mit, ich glaube, teilweise limitierten Mitteln so erfolgreich war.
Mhm.
Weil bei ihm ist dieser Ehrgeiz, dieses Gewinnwollen absolut authentisch, der lebt das. Und er hat es auch im Rahmen dieser Dokumentation gelebt. Und der will unbedingt. Und wenn ich da andere Spieler sehe, hier möchte gern Joe, der, ja, du lachst, aber es ist doch so. Also Entschuldigung, das ist doch als Führungsspieler nicht authentisch. Du musst authentisch sein, wenn du eine Mannschaft führen willst. Ist schön, dass er sich damit Antonio Rüdiger irgendwie käbbelt, aber ist das deine Art, eine Mannschaft zu führen? Dann kann ich mir auch vorstellen, dass er innerhalb dieses Konstrukts Nationalmannschaft von anderen auch gar nicht ernst genommen wird, zumal seine Leistung in den letzten Monaten alles andere als stabil war. Dass das außer Frage steht, dass ein sehr, sehr guter Spieler ist, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde aber, wenn du Führungsspieler bist, musst du dich innerhalb dieser Mannschaft anders geben und verhalten. Der hat teilweise auch in luftleeren Raum geguckt. Da habe ich gedacht, hör mal, weißt du, dass du gerade beim Turnier bist? Und nicht nur er, auch einige andere. Das hat mich am meisten erschreckt. Und ich glaube nicht, dass das nur an Hansi Flick lag, sondern dass das primär an den Spielern lag. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
So, ja, das war
jetzt du, Jürgen.
Der Monolog als Einleitung.
Ja, sorry, aber.
Ja, ist ja so. Ja, ich glaube, das Setting, das Bierhoff und Flick da gesetzt haben, war schon nicht gut, war auch nicht passend. Hätte man auch wissen müssen. Das hat nicht funktioniert. Und ja, natürlich erwarte ich von den Spielern, weißt du, die reden ein Jahr lang vorher, oh, Katar, ja, schwierig, aber es ist eine WM und das möchte man vielleicht nur einmal im Leben und da möchte ich ja unbedingt dabei sein und das ist ja ein Highlight sondergleichen, ja, und da sind die Besten der Welt und ich darf da mitspielen bei diesem Turnier. Ja, und dann bereiten sie sich auf dieses Turnier vor und spielen das Turnier, als ob es irgendwie die Hallenkreismeisterschaft in Buxtehude wäre. Sorry, Buxtehude, aber da fehlen mir nach den Worten auch die Taten und das kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Und dass Deutschland da nicht gegen Wundermannschaften rausgeflogen ist, spricht ja auch für sich. Und dass es dann immer noch fast ein Dreivierteljahr gedauert hat, bis sich dann da mal was tut. Ja, und nicht nach Katar Schluss gemacht mit dem Trainer, um da mal neu aufzuräumen. Oder nach den schwierigen Länderspielen im März. Oder nach den katastrophalen im Juni. Sondern dann jetzt erst zwischen zwei Länderspielen, nachdem man gegen Japan wieder auf die Mütze bekommt und sich wirklich bis auf die Knochen blamiert. Da fehlt mir dann auch jedes Verständnis für die Führungsriege. So kann man da nicht auf diesem durchaus sehr wichtigen Posten agieren und das ist kein gutes Management.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin immer noch so perplex von dem, was ich da gesehen habe. Also ich habe ja eben schon viel gesagt.
Mhm.
Aber du merkst, mich regt das ein bisschen auf, weil mir fehlt da etwas das Verständnis. Sind die alle so betriebsblind?
Ja, auch ein bisschen selbstherrlich wahrscheinlich und selbstverliebt. Also die Ein großer Teil dieser Leute ist ja 2014 persönlich, höchstpersönlich Weltmeister geworden, dank eigener Qualität und Stärke, auch die, die irgendwie da nur im weitesten Umfeld der Nationalmannschaft dabei waren. Und ich glaube, das ist noch nicht bei allen raus. Und dementsprechend hängt man auch 10 Jahre zurück, was die Weiterentwicklung der Mannschaft betrifft, die Weiterentwicklung der Spielidee, die Weiterentwicklung der Renovierung, kommen wir ja vielleicht gleich noch zu, was Jugendarbeit etc. betrifft. Und so hat der Erfolg dem DFB kurzzeitig natürlich gut getan. Langfristig hat man in der Stunde des Erfolgs die größten Fehler gemacht und die baden wir auch 10 Jahre später noch aus.
Ja, also tut mir leid, ich habe für so wenig Blick aufs Ganze seitens der Verantwortlichen da so wenig Verständnis. Also es betrifft mich natürlich nicht. Es ist im Endeffekt scheißegal für mich, wie die Fußballnationalmannschaft spielt. Hat keinerlei Auswirkungen auf mein Leben. Aber tut mir leid, also man muss doch da irgendwie mal aufwachen. Gibt es denn da keinen, der irgendwie mal den Blick dafür hat, was die in den letzten Jahren alles für Scheiße gebaut haben? Die ganze Nummer dann fing ja an mit die Mannschaft. Wie lange das gedauert hat, bis sie von dem Slogan weggegangen sind. Ich kann mich gut erinnern, ich war nach der Weltmeisterschaft 2014 bei einem Länderspiel in Düsseldorf gegen Argentinien. Da stand es irgendwann 4-0 für Argentinien. Vor dem Spiel wurden Lahm, Klose und Mertesacker verabschiedet. Die haben nicht mal eine Ehrenrunde bekommen auf dem Platz. Die sind nicht einmal ums Stadion, also beziehungsweise um den Platz und haben den Fans zugewunken. Mit so Kleinigkeiten fängt es schon an.
Ja, stimmt. Und, also. Und so vieles stimmt einfach nicht. Und ein 2-1 gegen Frankreich an einem Abend, in dem viel gut gelaufen ist, viel richtig gelaufen ist, aber die Mannschaft auch viel besser gemacht hat als in den letzten Wochen und Monaten, muss man ja sagen. Das täuscht ja nicht darüber hinweg, dass da viel Reformbedarf da ist. Ein Beispiel, ich habe ja eben da mein Unverständnis darüber zum Ausdruck gebracht, warum dieser Hansi Flick so lange weitermachen durfte. Vorher war es bei Jogi Löw ja genauso, dass er ewig weitermachen durfte, obwohl allen, wirklich allen klar war, dass es nichts mehr wird mit ihm, dass es einfach nicht mehr aufgeht. Und dann sieht man so, wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen da mal Gedanken machen, wie es weitergeht mit der Bundestrainerfrage. Ja, mein Gott, der ist seit vergangenem November quasi zum Abschluss freigegeben, Flick so gut wie weg. Jetzt ist er tatsächlich weg, weil es nicht mehr anders ging und auch die Letzten es eingesehen haben, dass dann irgendwann die Schneckenpost bei ihnen angekommen ist. Achtung, wir müssen mal agieren. Und dann haben die 10 Monate später überhaupt gar keinen Plan in der Hand und müssen sich jetzt zusammensetzen und überlegen, was sie machen. Kann doch nicht wahr sein. Also, welches Unternehmen könnte so arbeiten wie dieser Verband? Da fallen mir nicht so viele ein und vor allem keine, die erfolgreich am Markt sind.
Der Rumble, Ruhrnachrichten und Lansing Media auf gar keinen Fall.
Nein, und Start und Co. wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nee. Worum geht's gleich noch im Podcast? Also, jetzt haben sie ja, wie du auch zu Recht sagst, lange genug Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen.
Ja.
Ich sehe schon, wer kommen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird der Bundestrainer werden. Du auch?
Ich weiß ja nicht, über wen du sprichst.
Ja, über Julian Nagelsmann.
Okay.
Und weißt du warum? Weil ich glaube, es ist für alle da draußen die logische Lösung. Der ist jetzt gerade auf dem Markt und das ist generell ein sehr guter Trainer und der weiß, wie man mit Stars umgeht oder eben auch nicht. Im Übrigen, ja, habe ich eine ganz andere Meinung, aber der eine oder andere wird sagen, er hat sich natürlich in der Bundesliga in den letzten Jahren bewiesen bei Bayern und Leipzig. Die Bayern haben ihn viel zu früh rausgeworfen und so weiter. Unter Tuchel waren sie jetzt auch nicht erfolgreicher, als sie das mit Nagelsmann gewesen wären und so weiter und so fort. Ich glaube, es läuft auf ihn hinaus. Ja oder nein, glaubst du auch, er wird Bundestrainer?
Glaube ich nicht.
Okay, gut, dann ist natürlich meine Debatte komplett
an dieser Stelle beendet. Vielen Dank fürs Einschalten.
Okay, also ich kann mir vorstellen, dass der DFB wieder so, ich will nicht sagen engstirnig ist in dem Fall, wenn sie Nagelsmann nehmen, aber das ist mir die zu einfache Lösung. Und ich glaube auch nicht, dass er der Richtige wäre, weil ich denke, dass er jemand ist, der täglich mit Spielern arbeiten muss, um sein System zu implementieren. Ich glaube, ich fand die Argumentation gestern bei der ARD von Bastian Schweinsteiger richtig gut. Ich weiß nicht, ob Van Gaal der Richtige wäre, aber die Art Trainer, jemand mit Erfahrung, jemand, der sich vor die Mannschaft stellt, der aber die Spieler gleichzeitig mitnimmt, der den aber auch mal sagt, wenn es nicht funktioniert. Eigentlich ist ja Jürgen Klopp der perfekte Bundestrainer. Weil ich bin immer noch der Meinung, du kannst ja aus dem Besten, was zur Verfügung steht, wählen. Jetzt ist die Frage, ob wir aktuell so viele gute Spieler haben, aber du kannst aus den besten Spielern wählen. Das heißt, die sind eigentlich alle taktisch sehr gut geschult, die sind technisch super ausgebildet und so weiter. Das ist überhaupt nicht das Problem. Es geht doch eigentlich gar nicht mehr um Taktik bei der Nationalmannschaft, oder sehe ich das komplett falsch? Es geht um Motivation und um Teamgeist.
Ja.
Genau das, was wir in der Doku nämlich nicht gesehen haben, das hat nicht funktioniert, die Spieler zu motivieren. Also es gab auch keinen guten Teamgeist.
Ja, und du musst die Jungs in die Verantwortung nehmen. Die können ja alle pöllen, sonst wären sie nicht da, sonst eben wären sie nicht gestandene Spieler in der Bundesliga, in der Premier League, in La Liga, wo auch immer. Ja, sie müssen gefordert werden und man muss ihnen das abverlangen. Und das heißt eben nicht, man macht es ihnen so leicht wie möglich und so angenehm wie möglich und reist von einem Fünf-Sterne-Hotel zum nächsten und macht hier nochmal Heitralafitti und pustet da nochmal schön über die Wange, damit den Jungs es auch wirklich richtig gut geht. Nein, die müssen da durchaus stärker gefordert werden und es darf einfach auch nicht sein, dass eine Niederlage in einem Länderspiel nicht wehtut. Da machen sie es den Spielern zu leicht. Deswegen glaube ich auch, dass ein Spieler, dass das jetzt gar nicht so sehr darauf ankommt, einen Trainer zu finden, der da seine neue Spielidee umsetzen möchte, der taktisch gewaltige Ansprüche hat. Du brauchst jetzt bis zum Turnier eine gute Stimmung, eine gute Laune, zwei, drei Fachleute im Hintergrund, die sich um das Analytische, um das Taktische kümmern und einfach ein bisschen Bock auf diese Mannschaft und auf dieses Turnier. Das gilt schon innerhalb der Mannschaft, das gilt im Umfeld der Mannschaft und das gilt dann späterhin dann auch fürs ganze Land. Von daher kann das von mir aus auch einfach Rudi Völler weitermachen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner. Da ist genug Kompetenz da, da ist genug Ausstrahlung da, da ist genug Erfahrung dabei. Und wenn das denn gerade so funktioniert, dann lass es doch bitte schön laufen, bevor irgendwelche anderen Experimente wieder gemacht werden. Wenn es darum geht, langfristig was anders machen. Ja, gerne, dann können wir auch über andere Namen noch reden. Aktuell würde ich niemals weiter gucken als bis zur nächsten Euro, weil die entscheidend ist, weil die auch nicht nur für die Nationalmannschaft entscheidend ist, sondern auch für die Entwicklung des deutschen Fußballs darüber hinaus, weil man diesen Schub dringend braucht. Und von daher würde ich da jetzt keine Risiken mehr eingehen, sondern das nehmen, von dem ich die größte Erwartung habe, dass es irgendwie positiv besetzt ist und gut über die Bühne geht. Und wenn du dann bei der Euro ins Viertelfinale oder vielleicht sogar ins Halbfinale kommst und alle sind zufrieden, weil eine Mannschaft auf dem Platz war, mit der man sich identifizieren konnte und die auch mal ein, zwei Gegner geschlagen hat, dann ist ja schon alles in Ordnung. Höher sind die Ansprüche ja gar nicht mehr.
Im März 2006 hat die deutsche Nationalmannschaft in Florenz gegen Italien 1-4 verloren. Ein paar Monate vor der WM.
Ja,
alle haben schon gesagt, boah, das kann jetzt gar nichts geben, Katastrophe und so weiter und so fort. Sie haben trotzdem ein fantastisches Turnier gespielt. Deswegen möchte ich Testspiele gar nicht so überbewerten. Das gegen Japan war natürlich eine bodenlose Frechheit. So kannst du dich nicht präsentieren.
Geht
nicht. Also die Art und Weise. Ja. Und Japan ist jetzt auch kein Weltklasse-Team. Und ich kann das Gerede auch nicht mehr hören, dass die alle enger zusammengerückt sind. Das ist, also guck dir bitte den Kader an, wer bei Japan spielt. Und dann guckst du dir an, wer bei Deutschland spielt. Da sind Spieler dabei, die sind Champions-League-Sieger geworden, die sind Kapitäne in ihrer Mannschaft, die sind Leistungsträger dort. Also wir reden nicht von Spielern, die dort vielleicht auf der Bank sitzen. Und so ein Asano bei Japan, ich bitte dich, wenn der so überragend gut wäre, wo würde er denn dann spielen?
VfL Bochum.
Ja, siehst du? Tut er ja.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Oder sonst was, ja.
Es tut mir leid. Also, wenn diese Spieler so überragend gut wären, dann würden sie bei anderen Mannschaften spielen. Das ist eine Durchschnittsmannschaft.
Na, schon gehobener, also, Durchschnitt,
ja, aber, gehobener Durchschnitt.
Aber das, was sie macht gerade, was man immer wieder sieht bei Nationalmannschaften, ist es gerade stimmig ist, dass einer weiß, was der andere macht und dass sie
die gehen auch
organisch
für
funktionieren.
Ihr Land und für ihre Mannschaft und ihre Teamkollegen und den Trainerstab anscheinend durchs Feuer.
Ja, aber also als Nationalspieler wusstest du über Hansi Flick auch gar nicht mehr, was sollen wir denn jetzt schon wieder machen? Jetzt spielen wir plötzlich dann irgendwie eine Dreierkette im Aufbau, eine Viererkette gegen den Ball und dann spielen wir beim nächsten Mal doch wieder mit zwei Zehnern oder mit einem Zehner und dann brauchen wir jetzt einen Stürmer, der wirklich ein Stürmer ist, aber dann versuchen wir es wieder mit Kai Havertz oder Thomas Müller, die ja eigentlich keine Mittelstürmer sind. Das ist ja einfach konfus und rauf und runter und durcheinander. Es gibt Nationalmannschaften, die funktionieren dann für ihre Zeit sehr, sehr gut. Guck dir irgendwie Argentinien an oder die nordafrikanische Überraschungsmannschaft bei der WM. Marokko war es, ne?
Ja, genau. Ja. Marokko.
Ja,
natürlich,
die sind
ins Halbfinale gekommen.
Die sind ja nicht besser besetzt als Deutschland oder Japan oder Spanien oder sonst wer, aber man braucht vielleicht auf dem Niveau dann ja ein gutes Maß an Qualität und um so ein Turnier zu gewinnen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber du musst einfach auch als Mannschaft funktionieren und das war bei Deutschland nicht der Fall. Das ging am Dienstagabend gegen Frankreich schon deutlich besser. Vielleicht ist es der Anfang von einem Neuanfang, einem Neustart. Ich bin erstmal noch skeptisch, aber zumindest ist da wieder ein bisschen Licht am Horizont.
Wen würdest du denn zum Bundestrainer machen oder würdest du mit dem Rudi weitermachen? Hast ja eben schon so angedeutet.
Ja, würde ich. Also
er hat. Aber er will doch nicht. Er hat doch gestern schon gesagt.
Und dass da muss man ihn halt noch dreimal bitten, bis er irgendwann ja sagt.
Aber der ist doch in der Taskforce so gebunden.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein Fulltime-Job.
Ja, ja, ja.
Die Taskforce, die agiert, wenn es zu spät ist.
Wer ist in der Taskforce nochmal dabei? Der Kalle, der Uli, der Aki, der Rudi.
Der Präsi.
Ah, und der Motzki.
Und der Motzki.
Ja, das ist natürlich eine tolle Truppe.
Ja, da ist ja viel Kompetenz dabei, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da dann auch so weitreichend, weitsichtig und vorausschauend gehandelt und agiert wird.
Du würdest auch Klopp wollen?
Ja, finde ich cool, klar. Ich glaube, dass er einer der Ersten wäre, wenn nicht der Prädestinierte, der die Leute abholt und wieder Bock auf Nationalmannschaft machen könnte. An seiner Stelle würde ich mir allerdings sehr gut überlegen. Zumindest jetzt. Also, ne? Er hat bis 26, glaube ich, steht er in Liverpool unter Vertrag. Das ist
korrekt.
Ja, und wenn dann jetzt für dieses Projekt EM kann er ja jetzt nicht aus seinem Vertrag da aussteigen.
Kann er auch nebenbei machen. Hm? Liverpool spielt ja nicht, wenn Länderspiele sind.
Ich sehe das nicht.
Ich sehe es auch nicht, aber theoretisch. Ja. Im Handball gibt es das die ganze Zeit.
Ja gut, deswegen ist es ja auch Handball.
Ja, ich bitte dich. Die können einfach mehr. Im Fußball, da hast du deine 20 Assistenztrainer, die machen die ganze Arbeit und eigentlich als Trainer selber gehst du schön zu den PKs und den Interviews und hältst deinen Kopf hin, motivierst ein bisschen.
Ja. Ja, du bist halt.
Die Hütchen stellen andere auf.
Das ist wohl richtig. Und das Warmspielen übernehmen auch andere. Aber du musst halt das Team um das Team herumführen. Also, ja.
Ja, genau.
Und du unterschätzt es nicht. Das ist ja mit entscheidend.
Tue ich nicht.
Wie die Stimmung ist, wie die Laune ist, wie die Sachen angepackt werden. Und also Trainer im Profifußball ist halt viel mehr als die 11 Namen zu benennen, die dann spielen. Das ist schon deutlich komplexer geworden, wenn du überlegst, dass bei Nationalmannschaft oder bei Clubs wie Dortmund, Bayern, der Staff, wie er ja heißt, also der Betreuerstab, 20 und mehr Leute umfasst.
Das ist auch ein Learning, dass wir jetzt immer Staff sagen anstatt Betreuerstab.
Ja, genau. Mhm. Und da muss man für die Stiffness sorgen.
Ja, für die Stiffness.
Damit die Performance auch wirklich
passt. Stiff, da denke ich immer an Stifflers Mom. Kennst du? So, Aki Watzke ist ja auch ein großes Thema.
Ja, der hat vergangene Woche ein wunderbares Funktionärseigentor geschossen, würde ich mal sagen.
Daraufhin war das Umfeld, das Schwarz-Gelbe, leicht erbost. Kann man das so ausdrücken?
Ja, das kann man so ausdrücken. Oder verwundert, irritiert, verärgert, zum Schmunzeln bemüht. All das. Es hat, glaube ich, unterschiedlichste Reaktionen hervorgerufen, aber außer dem Applaus, der dann da beim Deutschen Unternehmertag da vor Ort aufbrandete für seine polemischen Einlassungen, gab es dann anschließend nicht mehr so viel Zuwendung und Beifall.
Das hast du nett formuliert. Es wurde ihm nahegelegt, die BVB-Krawatte an den Nagel zu hängen.
Ja.
Oder?
Ja,
ach. Da waren jetzt einige, da sind die Stimmen laut geworden, lieber Jürgen.
Ja, das ist, also wie gesagt, das ist natürlich ein Eigentor. Du kannst ja inhaltlich diese Reform im Jugendfußball oder im Kinderfußball ist es dann ja sogar noch kritisieren. Das kann man tun. Das ist natürlich in dem Moment schwierig, wo man gerade Hannes Wolf als Direktor für Nachwuchs, Ausbildung und Training installiert hat vor ein paar Tagen. Und da wird ja Aki Watzke als erster DFB-Vizepräsident und langjähriger Weggefährte von Hannes Wolf nicht unbeteiligt gewesen sein. Dann ist natürlich schwierig, wenn man das ein paar Tage später so in den Senkel stellt. Zum Zweiten, wenn man dann aber auch durchscheinen lassen muss, dass man inhaltlich überhaupt nicht auf Ballhöhe ist und sich gar nicht mit der Materie auseinandergesetzt hat und dann auch noch so polemisch, populistisch da agiert, dann ist es natürlich schwierig für einen Funktionär aus dieser Situation irgendwie wieder rauszukommen. Ich verfolge Aki Watzke ja auch schon einige Jahre und
ist er dir entkommen?
Ja, manchmal kommt er mir, manchmal auch nicht, je nachdem.
Ich wollte dich nicht aus der Fassung bringen.
Als ich verfolgte, sagte, merkte ich auch schon, dass das doppeldeutig war. Aber und ich kann mir die Situation noch gut vorstellen, habe das Video danach auch nochmal gesehen. Dann sitzen da jede Menge Unternehmer und Watzke mit einem Moderator auf dem Podium, auf der Bühne und dann freut er sich natürlich, wenn er den Laden zum Lachen bringt und viel Applaus bekommt, dass er damit mehr kaputt gemacht hat, als er in kürzester Zeit wieder gut machen kann. Das wird er sicherlich inzwischen auch gemerkt haben.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Bringe ich dich jetzt in die Bredouille, wenn ich frage, ob es sinnvoll wäre, für Watzke zu sagen, meine Zeit beim BVB in der aktuellen Funktion kommt jetzt so langsam, aber sicher dem Ende entgegen und ich widme mich diversen neuen Aufgaben, denen ich mich ja schon seit Jahren jetzt stelle als DFB-Vizepräsident in der Taskforce, bei der UEFA, wo er sonst noch überall unterwegs ist.
DFL.
Ja, auch noch.
Mhm. Ja, es ist natürlich viel und eigentlich ist es auch zu viel für einen und das meine ich jetzt völlig neutral und nüchtern. Borussia Dortmund zu führen und zu leiten ist eine Monsteraufgabe. Bei der DFL haben wir gerade gemerkt, da den Laden zusammenzuhalten ist die nächste Monsteraufgabe. Beim DFB, wir haben es besprochen, liegt so viel im Argen, da können sich eigentlich Stäbe von Experten drum kümmern, um das wieder irgendwie ins Richte zu bringen und dann noch bei der ECA früher oder jetzt beim UEFA Expo mitzumischen.
Ja. Auch noch.
Das ist grundsätzlich ja kaum zu bewältigen. Das muss man tatsächlich ja sagen. Und die Äußerungen jetzt beim Unternehmertag über die Kinderreform im Kinderfußball hat ja jetzt nichts direkt mit dem BVB zu tun. Aber auch da gibt es immer wieder Stimmen und die werden nicht leiser, sondern eher lauter und auch mehr. Die sagen ja, wann ist denn irgendwann mal Ende mit Watzke? Im Moment ist das ja nicht absehbar, weil auch gar keine Alternativen irgendwie sich da aufdrängen und weil er selber auch noch nicht den Anschein macht, als ob er da irgendwann mal genug hätte. Aber sicherlich wird das Thema irgendwann kommen müssen. Ich glaube, wenn der Vertrag, ja, jetzt hätte ich mich noch besser vorbereiten müssen. Ich glaube, er geht bis Sommer, ich glaube, er geht bis Ende 25 oder sowas und die anderen von anderen Geschäftsführern bis Sommer 25, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber auf jeden Fall noch eine Zeit und ich glaube, so abgesprochen und besprochen ist, dass man sich so in einem Jahr nochmal in die Augen guckt und schaut, wie es weitergeht.
Wird er den Vertrag erfüllen, ja oder nein?
Das entscheidet ja nur er selber, von daher ja.
Okay, alles klar. Daraus kann jeder von euch da draußen interpretieren, was er möchte.
Ja, war doch weiche Formulierung, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Er hat natürlich eine gewaltige Machtposition beim BVB und darüber hinaus. Ist jetzt so quasi die letzte große Machtfigur im deutschen Fußball. Ich glaube, Bernd Neuendorf kommt da bei weitem nicht ran. In der DFL sehe ich jetzt auch niemand anderen. Und selbst wenn die alten Bayern-Macher Rummenigge, Hoeneß nochmal zurückgekehrt sind als Taskforce quasi für die Bayern, mischen sie sich da ja auch relativ wenig ein. Von daher hat er ja eine extrem herausgehobene Position. Das sagt er ja, wollte er nie, ist ihm vielleicht aber auch doch nicht unrecht, aber da wird man natürlich auch von allen Seiten gemessen und das muss er dann auch über sich ergehen lassen. Das kann er aber, glaube ich, auch.
Ja, das glaube ich auch, dass er das kann. Er hat ein dickes Fell.
Mhm.
Die Nummer mit der Reform, die er da kritisiert hat, lass uns da auch ganz kurz drauf eingehen. Foninho heißt dieses System, von Hannes Wolf vorgestellt, wird in ganz vielen anderen Ländern schon genauso umgesetzt. Anscheinend hat der DFB auch da wieder ein paar Jahre verpennt, aber gut.
Ja.
Es ist so, dass die Ergebnisse ja gar nicht abgeschafft werden. Das war ja die Kritik.
Ja, es war ja inhaltlich auch falsch, was er sich da gesagt hat.
Keine Tabellen mehr, das ist was anderes.
Mhm.
Aber die Kinder sind ja auch nicht blöd. Die wissen ganz genau, wann sie ein Spiel gewonnen oder verloren haben. Also da den Druck zu nehmen, darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass die Kinder immer alle spielen. So, das hat Hannes Wolf, finde ich, sehr plausibel erklärt. Und dass sie so jedes Kind, was Fußball spielt, den Spaß am Sport wieder zurückgewinnen, weil wir uns generell auch in Deutschland zu wenig bewegen. Das ist auch nochmal ein Punkt. Abschaffung Bundesjugendspiele finde ich übrigens persönlich nicht gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Geht gar nicht.
Aber ja, ich finde, Wolf hat das sehr plausibel erklärt. Da gibt es einen Ausschnitt auch auf einer Pressekonferenz.
Und ja, er hat das ja gut vorgestellt. Und das steckt ja, da steckt ja nicht erst irgendwie eine Idee hinter, die sich gerade jemand gemacht hat und dann mal eben erklärt, sondern jahrelang auch Forschung, wissenschaftliche Erkenntnisse, Ergebnisse von Analysen, von empirischer Arbeit.
Also was bedeutet Firmino? Firmino bedeutet, dass die Mannschaft, die ein Spiel gewinnt, rückt ein Feld nach oben und die, oder nach rechts, wie auch dem, und die, die ein Spiel verliert, rückt nach unten oder links. So. Und dann wird halt die ganze Zeit weitergespielt. Mhm. Und natürlich wissen die Kids doch am Ende, habe ich jetzt 5-mal gewonnen oder habe ich vielleicht nur einmal gewonnen? Klar. Wie sind die Spiele ausgegangen? Ich glaube im Übrigen, ich weiß nicht, du bist Vater von 3 Jungs. Das ist 2 und ein Mädel, Entschuldigung. Aber 3 Kindern.
Das ist korrekt.
Zumindest wissentlich. Jedenfalls ist es so, dass...
Entschuldigung, kurz, wir müssen unterbrechen hier.
Ja, ja. Auf jeden Fall ist es so, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, dann ist ja gut.
Jetzt
dann
muss ich mal kurz zurücksuchen.
So, wir kommen beim BVB-Podcast kurz vor Folge 400 und wir fangen nochmal von vorne an.
Es geht darum, dass die Kinder... Wie gesagt, die merken das ja. Und die haben dann vielleicht auch wieder Spaß, weil sie spielen. Ich meine, deine Kids, wenn die irgendwie Sport machen oder was weiß ich, was sie treiben, Musikinstrument spielen, dann merken die, ob die das gut oder schlecht machen. Also, das hat doch damit nichts zu tun.
Ja, klar. Es geht darum, Spielfreude zu wecken. Spiellust und Laune am Fußballspielen, an Sport, an Bewegung. Und natürlich ist da Ehrgeiz dabei. Natürlich ist da auch eine Leistungsmessung dabei. In dem Sinne, ne, dass geguckt wird, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Da sind Tore dabei. Da wird auch kein eckiger Ball hingelegt, damit er den Kindern nicht wegrollt. Das ist ja wirklich Unfug. Und das hat sich bewährt in anderen Ländern. Das ist ein etabliertes System. Es ist jetzt nicht eine Schnapsidee. Und aus meiner sportwissenschaftlichen Vergangenheit, die ja vom Studium her ein paar Jahre her ist, aber na klar, es ist wichtig, dass die Kinder verschiedenartig gefordert werden, viele Impulse bekommen, viele Bewegungsmuster erlernen, sich in diesem Sport wohlfühlen, sich dann aber auch, ne, nicht 60 Minuten oder wie lange auch immer man dann spielt oder 40 Minuten oder noch kürzer in den jüngeren Jahren, da irgendwie als einer von 11 links außen an der Linie stehen, dann bekommt man 2-mal pro Spiel den Ball, dann wird abgepfiffen und das war's dann, sondern das ist doch viel cooler, wenn man 3-3, 4-4 spielt, viele Ballkontakte hat, viele enge Situationen, Zweikämpfe, Dribblings, Abschlüsse, verteidigen. Das ist ja nicht viel anders, machen es ja tatsächlich die Profis im Training. Die reduzieren die Fläche, die reduzieren die Spielerzahl, um eben möglichst viele spielnahe Situationen in kurzer Sequenz zu haben, um das eben durchzupauken. Und das lernen Kinder da im jüngsten Fußballeralter. Und wir sprechen doch seit Jahren wirklich darüber, dass der Nachwuchs nicht die Qualität hat und vor allem, dass er in der Breite nicht die Qualität hat, dass die U21, dass sich da kaum mal ein Bundesligaspieler drin verliert, weil die gar nicht zum Einsatz kommen und weil sie auch eben nicht gut genug sind, noch nicht gut genug sind, um oben mitzuzocken. Oder die paar wenige, die dann gleich nach oben durchstarten in die A-Mannschaft. Und anders, nicht ähnlich ist es ja beim BVB, der mit der U19 regelmäßig die beste oder eine der besten Nachwuchsmannschaften in Deutschland stellt, aber wie wenige schaffen es denn tatsächlich dann in den Profibereich? Sprich, wir müssen schauen, wo liegen die Schwierigkeiten? Was fehlt diesen Kindern? Ist es, oder diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in dem Fall, ist es die physische Reife, ist es die physische Härte, um sich da durchzusetzen? Ist es vielleicht ein bisschen fußballerische Finesse, weil bei ihnen viel zu schnell eingebläut wird, dass sie auf Ergebnis spielen müssen und nicht sich durchzusetzen und mutig zu sein und ins Dribbling zu gehen, weil sie Angst haben, dass der Trainer sie anschnauzt und auswechselt, weil sie bei 3-0-Führung ein Gegentor verschulden könnten. All das, das ist ja rauf und runter diskutiert, aber das erinnert mich so ein bisschen an die alte Geschichte. Wir brauchen dringend Veränderungen. Wir brauchen dringend Reformen. Es muss jetzt was passieren. Und kaum schlägt einer was vor, schreit: Nein, es darf sich nichts verändern. Bitte nicht. Ja, also. Es ist doch absurd. Und vielleicht ist es ja nicht mal die allerbeste Idee. Aber es ist die schlechtere Idee, nichts zu verändern.
Und es ist auch schlecht, Wolf halt zu dem zu machen, was er jetzt ist in seiner Funktion beim DFB. Und dann ein paar Tage später drauf zu hauen, ja, auf die Reform.
Ja, genau, habe ich ja gesagt eben.
Und das inhaltlich geht halt auch, ja, falsch zu liegen. Ist jetzt auch nicht gerade schlau. Aber okay, ist jetzt gesagt worden, hat eine riesen Diskussion entfacht und ich will jetzt keine gesellschaftliche Debatte aufmachen, aber ich finde schon, auch im Zusammenhang mit der Nummer Bundesjugendspiele abschaffen, manchmal ist es mir alles ein bisschen zu weich, dass man rücksichtsvoll mit Mitmenschen umgehen sollte, ist gar keine Frage. Aber man muss auch eine gewisse Form von Ehrgeiz entwickeln, wenn wir als Deutschland im Leistungssport, in manchen Sportarten, weil in anderen sind wir sehr erfolgreich, in manchen Sportarten wieder erfolgreicher sein wollen. Das betrifft unter anderem natürlich den Fußball, und zwar Männer, Frauen und Jugend. Wenn wir uns jetzt mal umschauen, wie die Ergebnisse so waren in den letzten Monaten, die waren ja bei allen katastrophal.
Ja.
Dann haben wir in der Leichtathletik keine Medaille geholt, keine einzige Medaille bei der Weltmeisterschaft. In den letzten Jahren im Übrigen bei Olympischen Spielen oder EMs haben wir häufig was gewonnen.
Ja, aber also die, die was
nicht
gewonnen
so wie
haben,
früher, aber
ja, die, die jetzt, die, die in den vergangenen Jahren erfolgreich waren, waren aber jetzt fast ausschließlich alle nicht dabei aus Verletzungsgründen und mit Blick auf Olympia 24 in Paris. Also die, die Medaillen geholt haben, die fehlten jetzt bei der WM. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, finde ich auch. Und es gehört einfach dazu, dass das Leben auch manchmal Härten hat, keine Frage. Aber es muss ja auch konstruktiv sein. Es muss ja was dabei herauskommen. Es muss ja ein Lerneffekt da sein. Der Effekt, der sich einstellt, wenn du auf die Mütze kriegst, ist, ich komme am Montag nicht mehr zum Training, ich habe keinen Bock mehr. Der Lerneffekt, wenn du einmal auf die Mütze kriegst, einmal gewinnst, einmal spielst du unentschieden, kommst aber häufiger mal in den Ball und denkst, ach ja, wenn ich mich noch ein bisschen verbessern kann und so, dann wird es noch mehr Spaß machen. Dann gehst du am Montag wieder hin zum Training. Das ist ja alles keine Raketenwissenschaft in dem Moment.
Nein.
Das ist auch alles sehr nachvollziehbar. Und ja, natürlich ist es gerade Leistungssport eben auch eine Leistungsgesellschaft. Und wenn man sich sportlich messen will, im Wettbewerb ist da immer auch ein Gegner und der möchte besser sein als ich und ich möchte besser sein als der. Das gehört ja automatisch und logisch dazu. Diese Härten und das, was das Leben schult, ist ja logisch, muss auch dabei sein, ist wichtig und richtig. Ist nur die Frage, wie man es so verpackt, dass nicht Sieg oder Niederlage darüber entscheiden, ob ein Fußballtalent weiter Fußball spielt und sich verbessert oder nicht, sondern dass Spaß am Spiel entscheidet und dass eben die Motivation auch hervorlockt, weiterzumachen.
Ich spanne jetzt noch nicht den Bogen zum BVB, sondern ich möchte noch mal kurz zurückkommen. Ja, ich weiß, haben noch ein bisschen. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese Dokumentation und diese Leere teilweise, also diese demotivierenden Gesichtsausdrücke der Spieler.
Diese meinst du?
Ja, oder dieses... Aha, ja... Dass ich mir jetzt einen Film über Gänse angucken muss, das war eventuell auch nicht ganz so gelungen an der Stelle, lieber DFB, aber okay. Aber da waren so, da ist so eine Attitüde ausgestrahlt worden, die geht mir richtig auf den Sack. Wenn ich in der Nationalmannschaft spiele, ist das das Größte, was ich sportlich erreichen kann, wenn ich Fußballer bin oder Mannschaftssportler. Gibt es doch nichts Geileres, als für die Nationalmannschaft zu spielen.
Ja.
Du kannst mit den besten Spielern deines Landes dein Land repräsentieren. Und da fällt mir immer wieder auf, und ich verfolge den Handball nochmal deutlich intensiver als den Fußball, da fällt es mir ganz extrem auf, wie andere Mannschaften, die schlechter sind als Deutschland, man sagt ja mal Deutschland beste Liga der Welt, wir haben einige gute Spieler wirklich, aber wir kriegen es in den letzten Jahren bei den Turnieren nicht wirklich geschissen. Aber wenn dann so ein Kroatien spielt oder so ein Serbien, die brennen, die sind eigentlich schlechter, dann können die uns mal schlagen, mal nicht, aber die brennen. Hm. Und das vermisse ich einfach in Deutschland generell bei ganz vielen Sachen. Jetzt sind wir Basketball-Weltmeister geworden, du wirst es verfolgt haben, ich weiß nicht, ob du das Finale auch gesehen hast. Das war so auch, wenn man die ganze Berichterstattung drumherum verfolgt hat, authentisch und ehrlich. Auch diese Einblicke, die man bekommen hat. Übrigens großes Lob an die Kollegen von Magenta. Das war eine herausragende Sportberichterstattung über die Zeit des Turniers. Wirklich phänomenal gut. Per Günther, was für ein Experte. Wirklich fantastisch. Also da muss ich echt sagen, das vermisse ich im Fußball und auch generell in Deutschland ein bisschen. Dieses authentisch sein. Nee, wir müssen jetzt alle nett zueinander sein. Wir dürfen nichts mehr Falsches sagen. Es darf keiner mehr irgendwie, ich will nicht sagen, beleidigt werden. Das ist alles mit, weiß ich nicht, mit so, weiß, so Samthandschuhen angefasst. Das ist mir einfach viel zu viel. Das ist mir total drüber.
Ja, natürlich. Und du brauchst ja Reibung, um auch da, ne, die Leistung rauszukitzeln. Unbedingt. Also, ne, du bist jetzt nicht mit irgendwelchen 11-Freunde-Plattitüden ankommen oder sowas, aber es ist eine Gesellschaft oder es ist eine Gruppe, worum es darum geht, dass jeder seinen größtmöglichen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg bringt. Ja, und das fängt dann ja schon an aufzuhören, wenn ich irgendwie in die Gegend gucke und mich nicht angesprochen fühle, wenn es darum geht, ob noch jemand was sagen möchte, ob das überhaupt jemand interessiert, was wir hier machen. Also wenn bei jemand in der Redaktionskonferenz so sitzen würde, würde ich ihn ansprechen oder rausschmeißen. Geht so nicht. So arbeitet man nicht und so stiehlt man ja im Zweifel nur anderen Leuten die Zeit. Und ja, ich verstehe, du brauchst dieses Brennen dafür, das habe ich bei den Basketballern gesehen, das sehe ich auch bei vielen anderen Mannschaften. Bei der deutschen Nationalmannschaft hat man es jahrelang nicht gesehen. Das ist so.
Ja, jahrelang. Also Das ist das Problem. Wenn es mal bei einem Turnier vielleicht nicht der Fall ist, finde ich es auch schon scheiße. Mhm. Aber ich sag mal, spätestens nach der EM 2016, wo Deutschland im Halbfinale ausgeschieden ist, abgesehen davon, dass dann Löw hätte gehen müssen oder man hätte ihm sagen müssen, danke Jogi, war toll, nochmal ins Halbfinale gekommen, wir gehen jetzt einen neuen Weg. Rege ich mich auf? Nein.
Ja, schon sehr lange regst du dich auf.
Oh, da wird eingeblendet, dass unser Angebot für echte BVB-Fans nur 3 Euro für 3 Monate kostet. Könnt ihr sehen und auch abschließend auf ruhrnachrichten.de/BVB und
Podcast-Angebot.
Da ist auch der Kollege Jürgen Kors unterwegs mit vielen tollen Artikeln. So, jetzt kann man wunderbar den Bogen spannen zu dem, was Edin Terzic und sein Trainerstab beziehungsweise Betreuerstab, machen muss, in Einklang natürlich mit der Mannschaft, damit Borussia Dortmund wieder erfolgreich Fußball spielt. Wir werden jetzt ein paar Minuten über dieses Thema sprechen, aber gleichzeitig auch versuchen, ein paar Hörerfragen mit einzubinden. Und ja, da wird natürlich dann ganz oft gefragt nach dem Plan von Terzic und nach den Ideen. Deswegen diese Fragen werde ich dann gleich nicht mehr stellen. Aber das ist mir auch aufgefallen. Das ist ja jetzt in der letzten Woche schon gewesen. Wir haben diese Woche relativ wenige Hörerfragen insgesamt bekommen. Wir haben in der Vorwoche eine Rekordzahl an Hörerfragen bekommen in Richtung 200 Stück.
Na gut, nach dem Heidenheim-Spiel war natürlich die Aufregung groß. Jetzt ist Länderspielphase.
Also wenn sie jetzt am Wochenende in Freiburg verlieren und dann in Paris, dann wird die Aufregung, wieder groß sein. Aber...
Hast du das wirklich gesagt? Ist das auf Sendung?
Ja, da Reck steht da auf jeden Fall. Und da sind wir ja sozusagen live bei YouTube. Mhm. Also, ich habe dir geschrieben, was wir im Podcast so besprechen werden, hast du gesagt, für dich ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Lass uns auch darüber reden, was muss Terzic besser machen und was müssen die Spieler besser machen. Welche Punkte kommen dir da sofort in den Kopf?
Fitness.
Mhm.
Fokus.
Und was mit F?
Noch was mit F?
Ja,
vielleicht Fußball spielen? Also Fitness, tatsächlich hat sich ja mehr als deutlich herausgestellt, dass die Mannschaft nicht das Level hat, das sie haben müsste. Das hat man gegen Heidenheim gesehen, gegen Ende des Spiels, als dann wirklich auch eine richtige Schwächephase dazugekommen ist. Das ist ein bisschen einkalkuliert, denke ich mal, in der Periodisierung, also in der physiologischen Vorbereitung. Du musst ja nicht deinen Peak haben, wenn du in der ersten Pokalrunde, im ersten Pflichtspiel bei Schott Main spielst, sondern das brauchst du natürlich auf. Da kommen die Wettkampfhärte, ne? Die Wettkämpfe umso mehr helfen dabei, dann dieses Level zu erreichen. Hat bei 8 bis 10 Spielern nicht so funktioniert, weil sie verletzt waren zwischendurch, weil sie hier und da Probleme hatten, nochmal aussitzen mussten. Vielleicht auch, weil der ein oder andere im Sommer selber im Urlaub nicht so fleißig war, wie es hätte sein müssen. Auf jeden Fall gibt es da diese Debatte, die wird man relativ schnell in den Griff kriegen, weil wir jetzt 2-3 Trainingswochen weiter sind insgesamt, weil die Spieler entweder was nachholen konnten oder jetzt einfach auch nochmal 2 Wochen durchtrainiert haben bei den Nationalmannschaften. Manche haben es gut getroffen und Einsatzzeiten bekommen, andere weniger. Da können wir gleich noch drüber reden. Das ist das eine. Fokus. Hattest du den Eindruck in den ersten 3 Bundesligaspielen, dass Borussia Dortmund voll da war, wach war und wusste, was auf dem Spiel steht? Um es vorwegzunehmen, ich hatte das nicht und die fünf Punkte, die da jetzt stehen, sind ja eigentlich auch unverschämt und frech, denn Köln war mindestens gleichwertig, wenn nicht besser in Dortmund. In Bochum nimmst du den Punkt mit, hattest aber auch nicht mehr verdient und gegen Heidenheim hätte man für die Nichtleistung in der letzten halben Stunde eigentlich auch sogar noch eine Niederlage kassieren können. Also 5 Punkte sind schon das Optimum quasi, was mit so wenig Fußball da war. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, Fitness, Fokus, Fußball. Ja, es kann mal ein bisschen ruckeln, wenn man zentrale Spieler wie Jude Bellingham oder Rafael Guerreiro verliert und wenn man damit auch fußballerische Qualität verliert, spielerische Raffinesse, dass es allerdings dann so komplett auseinanderdriftet, dass die taktischen Marschrouten überhaupt nicht greifen, dass die Positionierung der Spieler nicht mehr die ist, die sie vorher abgesprochen sein sollte. Das ist nicht Verständnis. Und dann kommt natürlich diese für einzelne individuelle Fitnessschwäche dazu. Wenn die Spieler, die den Unterschied ausmachen sollen, dann nicht das abrufen können, dann bricht dann irgendwie alles in sich zusammen. Klar brauchen Sabitzer und ein Metscher ein bisschen länger, um sich da in Dortmund zurechtzufinden. Und natürlich ist ein Benzebaini kein Guerrero. Dafür zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein. Aber da hätte ich doch schon deutlich erwartet, dass der Borussia Dortmund nach der Sommervorbereitung, nach der gemeinsamen Zeit, zum Beispiel in den USA und auch danach noch, wo ja nur Samstag, Freitag Spiele waren, viel Trainingszeit dazwischen war, deutlich weiter ist. Viel homogener Auftritt, viel abgestimmter, dass Laufwege, Passwege, Routen, Spielvortrag, Spielaufbau wesentlich besser funktionieren. Fängt an mit den Innen- und Außenverteidigern, geht über Emre Can ins Zentrum weiter, bis hin zu den beiden genannten mit Julian Brandt, den man eigentlich besser im Zentrum bräuchte und der dann links außen spielen musste, weil wieder von den vier Flügelstürmern nur noch einer gesund war, bis hin zu Sebastian Haller, der nicht fit ist, nicht austrainiert wirkt und dem völlig Spritzigkeit und Dynamik abgehen. Und so, ja, ist das ganze Kartenhaus relativ schnell in sich zusammengefallen und es war erschreckend. Bin ich aber bei Julian Brandt, ich habe ihn gerade angesprochen, wir haben ihn ja vorige Woche zum Interview getroffen und er sagte, ja, die Probleme sind da, die Probleme sind auch erkannt, es ist jetzt nichts, wo man irgendwie grundsätzlich alles umwerfen müsste, aber es sind an vielen Punkten viele Kleinigkeiten, daran gilt es zu arbeiten und das muss jetzt, wir zeichnen jetzt mittwochs auf, spätestens am Donnerstag ist wieder Mannschaftstraining mit einigermaßen der kompletten Mannschaft, dann bleiben noch gut 48 Stunden bis zum Spiel in Freiburg und ja, da will und muss eine andere Dortmunder Mannschaft auftreten.
Kommen wir gleich dazu, ob das der Fall sein wird, ja. Aber du hast zwei Kernbereiche angesprochen, Fitness haben wir schon im Podcast hinlänglich besprochen, dass die USA-Reise sicherlich nicht von Vorteil war.
Ja, das darf auch keine Ausrede sein. Also Schluss mit Ausreden. Ich will keine Ausreden hören. Ich will auch keine Ausreden hören, dass die USA-Reise schwierig war und dass der Matcher und der Adeyemi ja ständig verletzt waren. Und der Sabitzer kommt gerade erst an und hat dann mal ein Tief. Und ach ja, und der muss noch ein bisschen länger. Und bei dem ist noch dies Problemchen. Nein, Schluss mit Ausreden, das ist Borussia Dortmund, die wollen um die deutsche Meisterschaft mitspielen und legen dann so einen Gegurke hin. Geht nicht. Ist nicht okay, ich will keine Ausreden mehr hören. Punkt.
Ja, ist in Ordnung, Jürgen. Ist so in Ordnung.
Entschuldigung.
Nee, ist in Ordnung. Du hattest jetzt auch deine Zeit, dich mal kurz zu echauffieren.
Ja, ist ja auch
wichtig. Nachdem ich das eben eine halbe Stunde lang schon gemacht habe.
Muss ja auch mal ein bisschen sein.
Hört auf jeden Fall den Rest der Sendung bitte auch, liebe Leute, weil jetzt geht's richtig rund hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten.
Jawohl.
Das notiere ich mir mal, das nehmen wir als separaten Schnipsel und ich schreibe dahinter Jürgen und dann so, weißt du, man zensiert ja heutzutage so ein Wort wie Fuck, oh Entschuldigung, und dann wird das F und dann irgendwie so ein Ad-Zeichen, Ausrufezeichen und so weiter.
Ja,
also und so.
Drei Sternchen, ja?
Ja, drei Sternchen, genau.
Ja, ja.
Also, die Frage, die ich mir stelle ist, also die Fitness wird jetzt bis Samstag nicht besser werden.
Ja, ein bisschen schon.
Ein bisschen, aber vielleicht nicht so, wie man es braucht. Freiburg ist aktuell nicht in Form, so viel können wir sagen.
Können wir sagen.
Die Nummer mit dem Fokus,
ja,
das ist eine Aufgabe für Terzic, das bei den Spielern nochmal zu schärfen, oder könnte man nicht einfach sagen, pass mal auf, ganz ehrlich, als Bundesliga-Profi musst du in der Lage sein, wie heißt es, intrinsisch motiviert, genügend Fokus zu haben auf deinen Job.
Ja, muss man sich aber auch als Mannschaft nochmal einschwören und auch mit dem Trainer, weil da jetzt...
Und von welchem Spieler erwartest du, dass er da vorangeht und es seinen Mitspielern vielleicht auch nochmal ein bisschen aufzeigt?
Von allen, die im Mannschaftsrat sind, den als erstes, also Can, Süle, Kobel, dazu noch Brandt, auch Haller. Und wen habe ich noch vergessen? Gerade so schnell durchgerast. Erwarte ich aber auch von Marco Reus oder Mats Hummels, dass sie da den Mund aufmachen und
von
sagen.
Marco Reus never.
Ja, erwarte ich aber trotzdem, dass jetzt mal zur Sache geht endlich und dass tatsächlich mal alle aufwachen und sich zusammenreißen und schauen, was da los ist. Denn jetzt geht's tatsächlich geballt los. Es sind irgendwie 25 Spiele bis Weihnachten plus Nationalmannschaft und es gibt nur noch eine einzige Woche, wo nicht unter der Woche gekickt wird, bis kurz vor Weihnachten. Und da ist dann auch nicht mehr viel Zeit zu korrigieren und nachzusteuern. Von daher, jetzt zählt. Das erwarte ich von denen. Das muss kommen. Und dann habe ich eigentlich auch gar nicht so große Zweifel, dass diese Mannschaft so langsam wieder dahin kommt und zu dem Fußball zurückkehrt, den sie gezeigt hat. Zur Kritik an Terzic, was ich eben mit Fußballspielen überschrieben habe. Ja, vielleicht ist es nicht das ausgefeilteste, gewiefteste System, die Spielidee. Vielleicht ist sie nicht überkomplex, sondern strukturiert, vielleicht auch einfach gehalten, bedingt auch durch die Möglichkeiten, die da waren und vergangenen Winter zum Beispiel auch durch die Zeit, die dann da war, was einzustudieren, was dann anschließend gut funktioniert hat. Es gibt Prinzipien, die sind klar. Ne? Entweder wir spielen durch die Mitte und kombinieren uns durch, oder wir spielen über den gegnerischen Abwehrblock drüber her, oder wir spielen außenrum, bis wir irgendwie Platz haben. Das bedeutet dann aber auch, dass man eben die Einzelspieler in der bestmöglichen Verfassung haben muss, dass sie sich auf dem Flügel 1-gegen-1 durchsetzen, dass die Spieler die Verantwortung übernehmen, die Bälle zu nehmen, aufdrehen, Spiel verlagern und eben da in diesem Moment da sind für die Mannschaft und nicht mit Selbstzweifeln beschäftigt oder mit Selbstüberschätzung beschäftigt, was ja auch bei dem einen oder anderen Mal der Fall sein könnte. Das braucht's.
Ja.
Und ein Satz von Julian Brandt, der mich hat aufhorchen lassen, ist, es kann auch nicht sein, dass wir als Mannschaft in zwei Teile zerfallen, wenn wir verteidigen, nämlich die Offensivspieler, die dann vielleicht nicht so intensiv mitmachen, und die Defensivspieler, die vielleicht den Offensivspieler nicht trauen, deswegen nicht so weit rausrücken, ein riesen Spielfeld offen machen und du schluckst einen Konter nach dem anderen. Also entweder man verteidigt zusammen oder man lässt es am besten. Aber gegen Köln, Bochum und Heidenheim mehr als 40 Torschüsse zuzulassen, das geht gar nicht. Punkt. Kannst du nochmal hier.
War ein Highlight-Clip nach dem anderen hier. Jürgen Kors on fire. Ihr könnt ihm gerne folgen bei Twitter bzw. X. Wie es jetzt so schön heißt, ich sag weiter Twitter. Sowas nervt mich auch. Also, da könnt ihr gerne Jürgen folgen unter @JürgenKors. Mir folgt ihr, wenn ihr möchtet, unter @SaschaStaat und uns hier unter @RNBVB. Das gleiche gibt's auch bei Instagram. Allerdings Jürgen.Kors, und da bist du auch nicht sonderlich aktiv. Du bist mehr so der Passive.
Da bin ich nicht.
Macht nichts.
Da sehe ich mich nicht so.
Da siehst du dich nicht. Hast auch kein Profilbild.
So. Ist es so?
Ja, ja.
Oh, cool.
Ja.
Weißt du mehr als ich.
Ja, ich markiere dich ja immer, wenn du zu Gast bist. Mhm. Und dann sieht man ja unten, ob derjenige ein Profilbild hat oder nicht. Aber okay. Du hast dich gegen eines entschieden. Hörerfragen, bist du bereit?
Ja, ich habe doch alle schon beantwortet, oder?
Ja, ja.
Gibt es da noch Fragen?
Im Sinne
gibt's
schon noch Fragen? Ja, ein paar gibt es natürlich noch.
Heilig,
und zwar, ich finde das Wort Krise nach 2 Unentschieden beim BVB fehl am Platz,
wenn man
da die Niederlagenserie der deutschen Elf gegenüberstellt. Ja, das ist wohl wahr.
Ja, was heißt Krise? Der Saisonstart war schwach. 5 Punkte sind noch ein bisschen geprahlt, habe ich ja ausgeführt. Aber Krise ist für mich was anderes. Also das geht so. Außerdem, mit diesem Schlagwort impliziert ja gleichzeitig, dass irgendwie jetzt wieder Leute gefeuert werden müssen etc. Und da an dem Punkt bin ich noch nicht angekommen.
Mhm.
Da muss man der Mannschaft auch ein bisschen Vertrauensvorschub geben. Und ja, es ist eine einseitige Betrachtung, aber es gibt sie natürlich auch im Club. In 2023 hat Borussia Dortmund in der Bundesliga nur einmal verloren. Die letzte Niederlage kommt von Anfang April. Er hat mit Abstand die meisten Punkte geholt von den deutschen Clubs in dieser Zeit, die meisten Tore geschossen. Kann jetzt nicht alles ganz komplett falsch sein.
Aber erstmal verletzt.
Warte, was?
Verletzt, oder?
Wer?
Du hast doch gerade von einem deutschen Nationalspieler gesprochen.
Nee.
Jetzt pass auf, jetzt habe ich was ganz anderes für dich. Ich war nämlich schon bei der nächsten Hörerfrage.
Ach so.
Azar wurde noch verkauft für kolportierte 4 Millionen Ablöse und 5,5 Millionen Euro Gehaltseinsparung. Nettes Sümmchen. Allerdings ist ein weiterer Außenverteidiger-Backup jetzt vom Hof. Hat der BVB vor, mit dem Geld im Winter endlich in der Abwehr nachzulegen? Das ist sowieso ein sehr unglückliches Timing, weil Terzic wollte anscheinend Azar jetzt als Backup für die Außenverteidigerposition gerne behalten.
Jetzt wird es natürlich ein bisschen dünn. Das muss man schon so sagen, auch sehr dünn. Das ist nicht so ideal geplant, würde ich vermuten und behaupten auch.
Warum verkauft man denn Hazard dann unbedingt?
Ja, weil er keine Rolle spielt. Also ne, er hat ja im vergangenen Halbjahr war ja schon ausgeliehen und ist zurückgekommen und konnte weiter nicht überzeugen. Man hat ihm klar gemacht, du spielst hier quasi wenig bis gar nicht und suchte da besser einen Verein. Und bei dem Geld, was da dann da unter der Summe steht, die kann ich im Wesentlichen bestätigen, die Zahlen, dann muss man ihn vielleicht auch gehen lassen. Das Problem ist, jetzt hast du allerdings für 4 Verteidigerpositionen, innen und außen, 6 Leute. Du hast innen Schlotterbeck, Hummels und Süle, okay. Und du hast außen Riasson, Benze Baini und Wolf. Marius Wolf nicht wirklich gut in Form. Ja. Julian Riasson angeschlagen, hat auch für Norwegen nicht gespielt. Also muss man erstmal sehen, wie gut der drauf ist.
Benze Baini im Winter 5 Wochen beim Afrika-Cup.
Ja, genau. Und dann hast du 3 Innenverteidiger, von denen einer auch mit sich zu tun hat und der andere Mitte 30 ist. Also das ist nicht gut. Und jetzt hast du noch natürlich im Zweifel Thomas Meunier im Hinterkopf und im Hintergrund. Den hat der BVB für die Champions League erstmal gar nicht gemeldet. Das heißt, ich weiß gar nicht, wer jetzt dann der Backup, der 4. Außenverteidiger ist. Im Zweifel spielt halt Niklas Süle wieder rechts hinten. Ja. Und Emre Can als Innenverteidiger nochmal. Ich weiß es nicht. Also es ist sehr dünn in der Defensive und da ist der Kader auf jeden Fall nicht ausgewogen und nicht ausbalanciert.
Und dafür verantwortlich ist?
Die sportliche Leitung. Mit Trainer und Sportdirektor. Matteo Morey hat sich am vergangenen Woche im Training nochmal verletzt, fällt nochmal 3-4 Wochen aus mit Knieproblemen. Also auf den kann man auch leider nicht bauen, so bitter das für ihn persönlich ist. Und ja, dann wird es schon richtig dünne mit Alternativen für die Abwehr.
Dazu passt eine Hörerfrage von Wolfgang. Sven Mislintat hat sich nach eigener Aussage damit beschäftigt, wieder für den BVB tätig zu sein. Woran hat es denn genau gehapert? An Kehl, Watzke oder Sammer? Kehl könnte nach dieser Transferperiode einen kompetenten Mitstreiter gut gebrauchen.
Ja, es gab damals...
Ist das so? Siehst du das auch so?
Es gab damals die Überlegung, ob er...
da war ich der aus.
Zum BVB... Nee, ich lass mich eins nach dem anderen. Ob er zum BVB zurückkehrt, da gab es auch mal Gespräche mit Watzke, weil ne, Mislint hat als... Ich glaube, gebürtig kommt aus Kam, glaube ich. Also ob er ist Ur-Dortmunder und... hat hier lange Jahre toll gearbeitet, bevor er dann mal gehen musste. Und hat sicherlich viel Erfahrung dazu gesammelt als Führungsperson bei Arsenal, beim VfB Stuttgart, jetzt Ajax Amsterdam. Zwischenzeitlich hat der BVB, als es vielleicht noch ein bisschen offener war, ob Sebastian Kehl, damals ja Leiter der Lizenzspielerabteilung, dann auch den Job als Sportdirektor, als Nachfolger von Michael Zorc bekommt. Es ist ja legitim, sich als Unternehmensleitung auch mal im Zweifel mit Alternativen zu beschäftigen, um einfach den Horizont zu haben und nicht zu kleinteilig zu denken und zu eng. Damals hat es nicht gepasst, weil natürlich auch Sven Mislintat inzwischen nicht mehr irgendwie Chefscout ist, sondern Geschäftsführersport oder Direktorsport oder Sportvorstand und das ja auch jetzt als Direktorsport der Job ist, den Kehl hat und ich glaube 2 nebeneinander. Die beide bestimmen wollen, das hätte nicht gut funktioniert, beziehungsweise hätte sehr viel Moderation bedurft und das wollte der BVB damals nicht. Das ist, glaube ich, der Grund. Markus Pilawa war ja als Chefscout bis zum letzten Sommer noch da, ist dann zu den Bayern gegangen, weil er schon angedeutet hatte, dass er das irgendwann würde tun wollen und bevor dann Geschäftsgeheimnisse aus Versehen oder wie auch immer woanders landen, hat sich der BVB von ihm getrennt. Soweit ich höre aus dem Club, hat die Scouting-Abteilung tolle, kreative, richtig gute Vorschläge gemacht für Spieler, die man zu diesem Sommer hätte verpflichten können. Im Endeffekt sind es dann 4 Jungs geworden, die auch du und ich aus der Samstagskonferenz in der Bundesliga hätten rauspicken können.
Moment, das würde ja quasi unterstellen, wir hätten nur ein gewisses Maß an Kompetenz.
Nein, wie gesagt, die Vorschläge waren offensichtlich da.
Also auch wir beide. Anderen,
also wir beide, ja gut, klar, sicher. Natürlich.
Ja, weiß ich nicht. Natürlich. Da machst du uns jetzt aber schlechter als wir sind. hier trendet übrigens bei Twitter
ja.
Drecksstaat. Das finde ich nicht in Ordnung, dass ihr jetzt da draußen einen eigenen Hashtag habt, um mich zu beleidigen. Finde ich nicht in Ordnung.
Ja, doch, nicht in Ordnung. Muss man sagen. Weniger Staat ist mehr.
Gibt es Neuigkeiten aus dem Lazarett des BVB nach den Länderspielen? Kommen Spieler wie Füllkrug verletzt zurück?
Ja, er ist schon verletzt weggefahren, er ist schon verletzt angekommen. Das ist ja die Geschichte hinter der Geschichte.
Kann man den da nicht einfach, verdammte Scheiße nochmal, muss der denn dann zur Nationalmannschaft fahren?
Ja, die brauchten den, weil sie irgendwie ein positives Gesicht brauchten. Einen, ja, der nicht verbraucht ist und den nicht alle doof finden.
Ehrlich, also er da kann ja ich mich dazu... Ich weiß.
Behandeln lassen da.
Ja, aber da kann er sich auch in Dortmund behandeln lassen.
Ja, hat er dann ja auch danach gemacht. Also er soll am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und toi toi toi, tut da nichts mehr weh, dann macht er Freitag das Abschlusstraining und sitzt am Samstag in Freiburg auf der Bank und kann dann eingewechselt werden und hoffentlich bald sein erstes Tor für den BVB schießen. Benzibaini hat gespielt, Sabitzer hat gespielt, Malen hat gespielt, beide aber also alle nicht allzu viel. Bino Gittens hat gespielt für Englands U21, der ist schon am längsten mit zurück. Duronville hat wieder trainiert, Reiner hat sein Comeback gegeben quasi in einem Testspiel mit der U23 gegen Schalkes U23. Duronville ist im Training, habe ich gesagt. Süle ist Papa geworden, hat zweimal gespielt für die Nationalmannschaft, Chan auch. Metscher hat gar nicht gespielt, Brandt nur eine halbe Stunde. Also ein sehr großes Potpourri an unterschiedlichen Belastungen, aus denen die Spielern kommen. Julian Riasson hat für Norwegen gar nicht gespielt. Und bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie gut und wie fit der tatsächlich ist. Da geht es, glaube ich, im Wesentlichen auch immer noch um die Verletzung aus den Anfangsminuten gegen Köln, war es im ersten Spiel, als er da einen Schlag abbekommen hat. Und hat er dann für den BVB nicht mehr wirklich gespielt. Und jetzt für Norwegen ist er auch nicht eingesetzt worden. Ich hoffe, dass er nicht ausfällt.
Mein Eindruck ist, dass der BVB ein Faible für verletzungsanfällige Spieler hat. Bei Füllkrug geht der Mist auch schon wieder los. Wie seht ihr das?
Boah, ja, da. Nee, sehe ich nicht so. Ist mir zu einfach. Also, du kannst ja auch sagen, cool, dass der BVB es hinbekommt, dass zwei Spieler Mitte 30 quasi das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Gut, der eine spielt trotzdem nicht, aber...
ich mache 0-9 Kreuze, wenn Nagelsmann beim DFB unterschrieben hat. Dieser Mann strahlt so viel BVB aus, wie ein Weißwurst-Frühstück mit Markus Söder. Fachlich sicherlich gut, aber wie soll er denn bitteschön einen Draht zu den Fans, ja der gesamten Stadt herstellen?
Ja, ich glaube, man kann da durchaus Vorbehalte haben bei Julian Nagelsmann. Er ist natürlich noch sehr jung, er hat so viel dann aber auch noch nicht erreicht, dafür, wie er gehypt und gemacht wird. Und ja, es war ja durchaus auch schwierig zum Ende in München, ne? Das muss man ja auch sehen. Deswegen, ich sehe ihn gerade nicht beim BVB. Ich glaube, die Dortmunder Bosse haben es auch mal gesagt, dass sie ihn vor ein paar Jahren gerne geholt hätten. Dann passte es aber zeitlich nie, weil dann er gerade noch in Hoffenheim war oder schon in Leipzig war oder Lucien Favre gerade eine super Saison gespielt hat und bis zum letzten Spieltag hätte Meister werden können und man ihn nicht vor die Tür setzen konnte, um dann Nagelsmann zu holen. Es hat halt vom Timing her nie gestimmt und jetzt hat der BVB Edin Terzic und der Clubchef sagt, mit Edin gehen wir in die nächsten Jahre. Und damit meint er nicht die Jahreszeiten, sondern tatsächlich ganze Kalenderjahre, viele Saisons.
Ist die Mannschaft lernresistent, wird gefragt.
Ja, ein Stück weit schon, muss man ja so sagen. Ich fand, dass sie das etwas besser hinbekommen haben in der vergangenen Spielzeit. Da gab es weniger Enttäuschungen, Punktverluste gegen kleinere Mannschaften, bis sich dann irgendwie Mitte der Rückrunde diese Auswärtsunentschieden da so ein bisschen wieder eingeschlichen haben. Insgesamt hatten sie es eigentlich besser im Griff. Aber wenn du jetzt diesen 3 Spiele zum Saisonstart siehst, dann muss man schon sagen, okay, aber vielleicht haben sie es dann doch auch wieder vergessen, dass sie es eigentlich besser machen konnten und wollten. Kann man ja mal vergessen, oder? Du vergisst ja auch manchmal was.
Jürgen, wir sind hier im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Nochmal kurzer Hinweis, wenn ihr abonnieren möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf ruhrnachrichten.de/BVB-Podcast-Angebot. Schaut euch gerne dort um, dann bekommt ihr RN Plus rund um Borussia Dortmund für nur 3 € für 3 Monate.
Das ist gut.
Und viele exklusive Einblicke. Folgt uns natürlich auch gerne auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter und Instagram. Das finde ich ganz witzig. Nachdem der DFB Hansi Flick entlassen hat, könnte der BVB ihn ja verpflichten. Die ganzen ungeduldigen, nervigen Fans, die nach 3 Spieltagen Edin Terzic Kopf fordern und besser zum FC abgehoben anwandern sollten, würden sich bestimmt freuen, 3 Spieltage später wieder Trainer rufen zu können. Was meint ihr?
Ja, also ich bin tatsächlich, inhaltliche Kritik, sachliche Kritik ist völlig berechtigt. Der BVB hat viel Grütze gespielt. Dass aber irgendwie Edin Terzic, der vor ein paar Monaten noch heilig gesprochen werden sollte, jetzt plötzlich der Buhmann sein soll, das geht mir zu schnell. Ich bin zwar Journalist und Medienmitarbeiter und uns wird ja auch immer vorgeworfen, dass wir nur schwarz oder weiß kennen würden, aber langsam.
Wann sind wir eigentlich zum neuen HSV oder Schalke 04 der ersten Liga geworden? Nur Chaos.
Wann? Also in diesem Sommer, würde ich sagen. Da ist schon viel unglücklich gelaufen.
Das ist wirklich so, ja.
Meisterschaft verbockt, Mädler, Verletzte. Vater mit der USA-Reise, schlechte Saisonstart. Also ja, es hat jetzt schon eine ganze Reihe von schlechten Geschichten gegeben. Das ist so.
Gibt es Spieler, bei denen der BVB noch Weiterverkaufsbeteiligung besitzt? Zum Beispiel bei Sancho in die Wüste. Das wäre natürlich formidabel, wenn die einfach mal für Sancho 80 Millionen auf den Tisch legen und der BVB bekommt dann noch 15.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich weiß davon nichts. Ja, also natürlich gibt es manche Vereine, die froh sind, dass sie nochmal richtig Kohle bekommen haben, aber das 50-Millionen-Angebot für Thomas Meunier ist beim BVB noch nicht eingegangen.
Mokoko mit herausragender Leistung bei der U21, warum ist es so schwer, eine Rolle für ihn zu finden? Andere fragen, warum sollte man ihn nicht ausleihen? Ich würde ihn auf gar keinen Fall ausleihen und ich würde, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, ihn vielleicht auch mal auf Außen einsetzen. Er hat eine gewisse Form von Geschwindigkeit, er geht auch gerne mal ins Dribbling. Warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Hat 2 tolle Tore geschossen gestern. Also von daher.
Ja, also die Option gab es ja, dass er sich nochmal umorientiert, was anderes macht. Wollte er nicht oder es passte nicht oder der Club wollte es nicht. Bremen konnte er sich wohl weniger vorstellen. Bei Leipzig hat der Club gesagt, nee, machen wir nicht, gehst nicht zur Konkurrenz. Ja, und jetzt steht man da mit 3 Mittelstürmern, von denen sich 2 sehr ähnlich sind, Füllkrug und Haller und Moukoko, der ja wahrscheinlich der schwächste von ihnen aktuell ist vom Leistungsvermögen, der allerdings zumindest ein bisschen anderes Profil hat und jetzt muss er sich überlegen, was er macht. Bleibt er immer bei einer Spitze und wechselt dann nur Füllkrug und Haller ab und aus oder macht er auch mal was mit 2 Spitzen, um mal zu überraschen und stellt irgendwie Moukoko zu einem der beiden dazu. Das ist ja auch eine Überlegung wert. Soll mir keiner sagen, dass es nicht Möglichkeiten gab, taktisch auch unterschiedlich zu agieren.
Moin Sesch, haben unsere Spieler, insbesondere Gotti Schlotti, dem haben sie den Job gekostet.
Gut, sagen wir so, die jüngere Vergangenheit von Nico Schlotterbeck und der Nationalmannschaft war dann doch von manchen Missgeschicken und Unglücken gezeichnet. Das nichts gegen den Jungen, aber keine Ahnung, es gab ja bei Ter Stegen auch mal die Phase, ne? Hat riesig gehalten in Barcelona und wenn er bei der Nationalmannschaft im Tor stand, hat dann einen Bock gefangen oder 4 Stück kassiert, wo er auch nicht immer was für konnte. Bei Schlotti und der Nationalmannschaft läuft es gerade irgendwie ähnlich, ne? Wenn man sich jetzt das Spiel gegen Japan anguckt und davor.
Der spielt aber nicht für den Verein überragend.
Davor in Bremen gegen die Ukraine, wo er wirklich nicht gut aussah und bei der WM und davor mal Elfmeter verschuldet. Also irgendwie ist er bei der Nationalmannschaft nicht so wirklich on fire.
Überragend gestern das Foul von Leroy Sané im eigenen Strafraum.
Ich fand noch überragender das von Antonio Rüdiger.
Ja, wirklich großartig.
Also die Frage war eigentlich nur, kriegt er auch noch Gelb oder ist nur Strafstoß? Und da sagt der gute Herr Taylor aus England, weitermachen.
Ja gut, englische Härte. Habt ihr euch über den Auftritt der Nationalelf gestern gefreut?
Ja, wie gesagt, ich war im Stadion. Ich habe mich gefreut, dass ich mich zum ersten Mal seit vielen Jahren bei der Nationalmannschaft nicht ärgern musste. Also ich kann mich an ein gutes, ähnliches Spiel erinnern. Gegen Italien war das 5-2 im Juni 22, ein Abend in Gladbach. Das war allerdings Italiens B11, die dann wirklich auch nicht so wirklich wettbewerbsfähig war.
Auch die A11 ist aktuell nicht wettbewerbsfähig.
Ja gut, da war auch die B11 nicht wettbewerbsfähig. Aber ich muss mir das ja auch immer wieder angucken oder darf mir das immer wieder angucken und es ist nicht so oft erfreulich gewesen in der jüngeren Vergangenheit mit der Nationalmannschaft.
Kennt ihr Antonio Nusa, Granate, gerne den Namen an Kehl und Edin weiterleiten? Habe ich noch nie gehört, du?
Verteck doch einfach hier mit ihm und dann kann er das doch lesen.
Bester Podcast, schwarz-gelbe Grüße aus Weissach. Weißt du, wo Weissach ist?
Ist das das Weissach an der Rotach?
Eigentlich bin ich topografisch ganz gut bewandert, aber weder noch.
Hilf uns. Weißach an der Rotach, dann ist es doch hier am Tegernsee. Aber ob da bei Dortmund-Fans?
Natürlich, Dortmund-Fans sind überall.
Die werden doch ausgemeindet.
Jetzt nicht am vergangenen Samstag, sondern in der Woche davor mit dem Zug samstags, Heimspiel war ja freitags gegen Heidenheim, samstags nach München gefahren. Da waren 2 Ulmer BVB-Fans auch, mit denen ich mich kurz unterhalten habe.
Na gut, guck.
Hier fragt jemand, wann tritt Watzke zurück und er fragt auch, wann wird Terzic entlassen?
Ja, das muss man wahrscheinlich in eine zeitliche Abfolge setzen.
Macht Leverkusen die Transfers, die der BVB hätte machen sollen?
Die haben gute Transfers gemacht, aber irgendwie, keine Ahnung, 5-Jahres-Vertrag für einen über 30-jährigen Schacker. Auch dafür hätte Sebastian Kehl wahrscheinlich Sänge bekommen von den Fans. Wie kann man sowas nur machen? Genauso wie er wahrscheinlich durchs Dorf getrieben worden wäre, wenn er so einen wie Xavi Simons da verpflichtet, für den man nur ein Jahr Leihe ohne jegliche Kaufoption oder Verlängerungsmöglichkeit da irgendwie was abschließt. Wenn es nicht gut läuft, dann hat man auch alles falsch gemacht. Und ich glaube, das müssen wir ein bisschen differenzierter betrachten.
Kagawa, Mkhitaryan, Sancho, ist Manchester United verflucht oder warum floppt jeder BVB-Transfer?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das Problem liegt eher bei United als bei den Spielern.
Das denke ich auch. Warum gibt es bei euch plötzlich Werbung auf Spotify Premium?
Weiß ich nicht.
Das kann ich auch nicht beantworten. Ich
Premium?
Ich höre den Podcast ja, wenn ich ihn produziere.
Mhm. Ich frage nach.
Wir fragen nach und wir klären das.
The Head of Audio müsste das ja wissen.
Es gibt einen Hörtipp für einen anderen Podcast, nennen wir gerne Copper TS von und mit Tommy Schmidt. Lieben Gruß aus Dresden. Da wird auch mal gefragt, ob der mal bei uns zu Gast sein könnte. Ich glaube, den können wir nicht bezahlen.
Tommy Schmidt, ja, ich glaube, die Zeit, wo wir das hätten können, ist vorbei.
Ja. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Macht weiter so. Grüße aus dem schönen Saarland. Dahin grüßen wir zurück, auch wenn ich noch nie im Saarland war. Warst du schon mal im Saarland?
Ja, durchgefahren bin ich da bestimmt schon mal. Ich war jetzt in der Eifel, das ist ja noch nicht ganz Saarland. Ich glaube, wenn ich das jetzt gleichsetze, dann kriege ich aber richtig
Ärger. Jetzt pass auf, jetzt sagt der ein oder andere, es ist eine Frühform von Saarland. Wir sagen jetzt nicht, warum. Hier wird gefragt, wie viele Fischstäbchen, ich bin morgen bei meinen Eltern. Mindestens 6, würde ich mal behaupten.
Was?
Magst du Fischstäbchen?
Boah, weniger gerne.
Doch.
Sollst du nicht essen, das ist kein hochwertiges Essen.
Mit einem leckeren Kartoffelpüree?
Ja. Aber, ja.
Dortmund gibt ja gerne viel Geld für Berater aus. Lothar Matthäus wäre doch eine Investition wert, oder?
Als Berater? Oh, ich finde, die Zeiten, wo Lothar Matthäus
Geld wert war, sind lang vorbei, oder was?
Nee, wo er hanebüchene Dinge erzählt hat in erster Linie, die sind länger vorbei. Also inzwischen kann ich ihm in vielen, vielen Argumenten durchaus folgen. Und ja. Aber ich glaube, er hat es gerade mit seinem Job als so TV-Experte, oder Experte im TV, er ist ja kein TV-Experte, sondern Experte im TV. So.
Oh, stark.
Ja, TV-Experten habe ich bei Saturn Media Markt und Expert und Konrad und so weiter. Das sind TV-Experten, wobei man, naja, komm, lass es.
der war richtig gut. Nein, es ist auch inhaltlich korrekt, was du sagst.
Ja, ist ja
Lothar
voll,
Matthäus ist ein Experte im TV zum Thema Fußball.
Er ist Fußballexperte, aber nicht TV-Experte.
Ja.
Also vielleicht arbeiten bei Sky auch Sky-Experten, ja.
Das kann sein. Genau. Ja, immer ohne Bindestrich. Ganz wichtig. Sky, Leerzeichen, Experte. So.
Was kannst du eigentlich? Wofür bist du denn Experte?
Handball.
Tatsächlich?
Ja, ich denke schon.
Ja,
ja, da kenne ich mich ein bisschen aus. So Kontakte hier und da, die erklären mir, was ich sagen muss und dann mache ich das einfach.
Okay. Was bedeutet es, wenn der Halblinke immer gegen den Wurf angeht?
Dann bewegt er sich beim Wurf in Richtung Außenposition. Und zur Hand, dann geht er nach innen.
Gut.
Stimmt, ne? Ja. Nachgeplänkel. Wir kommen nämlich zum absoluten Schlussspurt. Wann gibt es eigentlich endlich RNBVB Merchandise? Ich schlage vor, ein schwarzes Shirt, gelbe Schrift, vorne 443 und hinten 12. Mann mit dem Foto aus dem Podcast. 100 Stück kriegt er doch bestimmt bestellt.
Ja, war doch was für die 400. Folge, aber das kriegen wir, glaube ich, nicht so schnell organisiert.
Frage an Sascha fürs Vorgeplänkel. Trotz BVB-Krise bist du seit Saisonbeginn außergewöhnlich gut gelaunt, finde ich. Dein dezentes Dauergrinsen im Podcast lässt nur einen Verdacht zu frisch verliebt. Hab für sowas einen sechsten Sinn. Fantastisch, wirklich. Grüße aus KS. Wo ist denn KS?
Kassel?
Könnte sein. Da bin ich am Freitag in Kassel.
Dann guckst du ja MT Melsungen?
MT Melsungen, Bundesliga-Tabellenführer, die kommentiere ich sogar tatsächlich.
Guck mal.
Gegen Stuttgart. Nee, ich bin einfach gut drauf.
Ja, natürlich. Warum auch nicht?
Ja,
ich habe letztens auch gehört, du wärst der Lustigste aus dieser Kombo hier.
Wo hast du das denn gehört?
Ja, weiß nicht, hat mir ein Bekannter gesagt.
Ja?
Ja.
Okay. Vielen Dank. Ist die Überweisung anscheinend angekommen.
Ja, freut mich. Es muss so gewesen sein. Wir haben ja auch nichts zu lachen, wir müssen ja mit ihm arbeiten.
Ja. Bundesliga-Jubiläum, 60 Jahre alt.
Ja.
Jetzt pass auf, ratzfatz. Ja. Beste Saison für dich aller Zeiten.
Beste Saison.
Ich nehme 91-92, auch wenn der BVB da knapp nicht Meister geworden ist. Aber die Saison fand ich einfach überragend. Mit den Mannschaften, die damals aus der DDR dazugekommen sind und ein paar Kultteams, die in der Bundesliga gespielt haben, wie Wattenscheid und KfC Uerdingen und all so ein Kram. Mhm, ja. Das fand ich gut.
Einverstanden.
Okay.
Beste 2001? Können wir auch machen.
2001? Ja, aber für mich nicht.
Nein.
Ist ein schönes, lustiges Ende gewesen, aber für mich nicht. Beste BVB-Saison?
Ja, 11-12.
Ja, wahrscheinlich ja. Obwohl 97 Champions League natürlich auch noch. Aber es geht ja um Bundesliga von daher. Welche Saison ist am meisten in Erinnerung? Das ist für mich auch 91-92. Hat sich bei mir komplett eingebrannt. Damals hat der BVB, ich glaube, 17 Spiele am Stück nicht verloren und dann in Nürnberg nach einer Schwalbe von Christian Wück.
Dieser Lümmel.
Ja. Und du, welche Saison ist bei dir am meisten in Erinnerung?
Boah, kann ich nicht sagen.
Weißt du denn, was dir am ehesten in den Sinn kommt, wenn du an die Bundesliga denkst?
Schale?
Mhm. Bei mir Stadion mit Laufbahn.
Ja.
Da gab es früher etliche, wirklich. Also Wahnsinn.
Achso, ja, jetzt denkst du Meisterschaftsschale.
Volksparkstadion, Waldstadion, ja, boah, Neckarstadion.
Boah, Volkspark, boah, das
Stadion Müngersdorf, Rheinstadion.
Da bin ich mal krank geworden, glaube ich, im Volksparkstadion, weil ich da irgendwie als Gästefan da irgendwo, also, ne, damals ja auch schon in Stellingen, aber das war dann gefühlt kurz vor Elmshorn. dann aufs,
bei Pinneberg
aufs, ja, genau, aufs Feld gucken so. Musste und dann regnete es natürlich noch und der Bus fuhr erst abends um 10 oder 11 zurück. Uiuiui, das war sehr kalt.
Wie schätzt ihr den Start der Handball-Bundesliga ein? Fast alle Top-Teams schon mit Punktverlusten.
Das interessiert niemanden.
Das ist nicht wahr.
Flensburg fast verloren in Lemgo.
Siehste, interessiert niemanden, aber das hast du trotzdem wieder mitbekommen.
Ja, ja. Interessiert aber kurz hinter der Haltestelle Lipperland schon keinen mehr.
Ihr könnt alles, was ihr zum Thema Handball hören wollt,
dafür gibt es ja andere Medien.
John hat viele Fragen zum Bundesliga-Jubiläum, die können wir jetzt nicht alle durchgehen. Aber es gibt hier noch was. Achso, pass auf, das finde ich auch ganz interessant. Geht euch das Stammtischgesabbel von Mario Basler auch auf den Sack?
Ja.
Okay, dann pass auf, ganz kurz noch. Doppelpass oder Sportstudio?
Boah, ich gucke beides relativ selten. Wohler fühle ich mich im Sportstudio.
Absolut, auf jeden Fall, aber ganz klar. Abo, Ruhrnachrichten oder Netflix? Das ist eine Fangfrage, denke ich. Natürlich Netflix. Bei Ruhrnachrichten gibt es keine Serien und Filme. Völler oder Flick?
Ja, Völler.
Ja.
Du, der Regisseur, ne?
Mhm. Das mit dem? Ja, der hebt die Hände. Der muss aber gleich den Ausknopf drücken.
Ja.
Irgendwas gibt es für dich heute noch zu tun?
Vieles. Ich muss noch 2-3 Sachen schreiben. Ich muss noch ein großes Interview vorbereiten, das ich morgen im Süden des Landes führen kann.
Aha, darfst du eine Andeutung machen, mit wem du das Interview führen wirst? Das ist natürlich jetzt, da möchte ich eigentlich gerne wissen, mit wem.
Möchtest du das gerne wissen?
Darfst du das verraten?
Darf ich verraten.
Ja, aber wer ist es denn?
Ja, ist ein Metzgersohn aus Ulm, der an der Säbener Straße arbeitet.
Ein Metzgersohn aus Ulm. Nicht schlecht. Dann lassen wir die Leute jetzt mal im Ungewissen.
Ich glaube, so ungewiss ist es nicht, oder?
Ich weiß nämlich, wer es ist. Also ich kann es mir jetzt natürlich denken.
Wird noch ein bisschen dauern, kommt aber in wenigen Monaten groß raus.
In Ulm
ist übrigens ein längerfristiges Projekt.
Ja, in Ulm übrigens auch, wer das nicht weiß, ist zum Beispiel Uli Hoeneß geboren und aufgewachsen.
Das stimmt.
Aber es wissen nur die wenigsten.
Wo arbeitet, nicht, wo arbeitet er eigentlich?
Wo der jetzt arbeitet? Ja, ist der nicht arbeitslos quasi? Der ist doch Rentner.
Na, ja, ist doch re-rentnert. Er ist doch reüssiert. Er geht retour.
Arrivederci, sage ich nur an der Stelle. @RNBVB bei Twitter und Instagram. @JürgenKors bei Twitter. Sascha Staat findet ihr unter Twitter und Instagram. Und danke für ein lustiges Gespräch heute, aber auch für ein sehr, würde ich sagen, tiefgründiges, was die Nummer beim DFB angeht.
Ja, und wir waren meinungsstark, oder?
Ja, das denke ich auch. Wir waren sehr meinungsstark. Und nächste Woche sind wir meinungsstärker nach den beiden Niederlagen in Freiburg und Paris. Wir beenden diese Ausgabe mit sehr viel Optimismus und hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.